Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Dominik und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und habe mir heute wieder den Dominik eingeladen. Hi Dominik.
Hallo, servus. Ja, ich freue mich auf die Preview wieder mal mit dir zusammen und schauen wir uns gleich das Matchup an, oder?
Ja, machen wir, genau. Die Seahawks spielen am Sonntag gegen die Indianapolis Colts und darüber wollen wir heute sprechen in der Preview. Bevor wir das tun, gucken wir aber natürlich kurz nochmal in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, dann wollen wir uns natürlich die Verletzungen angucken. Fangen wir an bei den Seahawks. Da ist es so, dass am Mittwoch der Injury Report noch ziemlich voll war. Da haben viele Spieler wahrscheinlich einfach nur ihre verdiente Pause bekommen. Jetzt am Donnerstag auf dem Report sieht es schon deutlich besser aus. Arroyo steht da noch drauf, der hat nicht trainiert heute. Ja, und ansonsten Julian Love und Tight End Eric Sorbert mit Limited Participation. Gute Neuigkeiten gibt es dagegen von Center Jalen Sandell und Riley Mills, der auch lange auf Injured Reserve war und noch nicht gespielt hat für die Seahawks diese Saison, dass sie beide voll trainieren konnten und somit vielleicht auch dann zum ersten Mal wirklich Teil des Kaders an der Seite von Mills und bei Sandell eben auch tatsächlich wieder im Starting-Line-Up sein könnte. Da sind wir natürlich gespannt drauf und ja, dann gucken wir mal auf die andere Seite des Balls. Bei den Indianapolis Colts sieht es so aus, dass sie, warum auch immer, für Mittwoch keinen Verletzungsreport, kein Update eingestellt haben. Ist nichts zu finden. Am Donnerstag ist es so, dass Sauce Gardner und Braden Smith überhaupt nicht trainiert haben. Und ja, ansonsten eigentlich soweit alle dabei sind, die man so erwarten würde. Nicht dabei ist, wie ihr das wahrscheinlich alle schon über die Woche mitbekommen habt, Daniel Jones, der sich an der Achillessehne verletzt hat und für den Rest der Saison ausfällt. Was das für uns heißt, da kommen wir dann später nochmal drauf. Neben den Verletzungen gibt es noch zu vermelden, dass Cam Akers und Shaquille Griffin wieder aus der Practice Squad geflogen sind, also ihren Platz da verloren haben, freimachen mussten und ja, beide Veterans eben jetzt wieder Free Agents sind. Zudem noch eine schöne Neuigkeit, Rashid Shaheed hat unter der Woche den Titel des NFC Special Teams Player of the Week verliehen bekommen. Nach seinem Return-Touchdown war das quasi folgerichtig und folgelogisch, deswegen herzlichen Glückwunsch an Shaheed zu diesem Titel. Und ja, damit kommen wir dann auch schon zur Preview auf das Heimspiel gegen die Indianapolis Colts.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, Colts, eines der Überraschungsteams der Saison, kann man sagen. Sehr stark in die Saison gestartet. Stehen mittlerweile allerdings bei 8-5. Haben unter anderem starke Siege geholt gegen die Broncos und auch die Chargers. Zuletzt aber eben auch 3 Spiele in Folge verloren, unter anderem gegen die Chiefs, die jetzt auch nicht so blendend drauf sind, die Texans und die Jaguars. Das ist für die Colts gerade eine etwas schwierige Phase in der Saison. Ich hatte das eben schon im News-Segment auch gesagt, Daniel Jones hat sich verletzt, hat eine eigentlich ziemlich gute Saison gespielt und ist dann jetzt leider halt raus für den Rest der Saison, wird nicht mehr spielen können. Ja, und dann ist jetzt natürlich jetzt die Frage, wer startet auf Quarterback? Und da ist es so, dass der eigentlich vorgesehene Vertreter Riley Leonard sich im letzten Spiel auch so ein bisschen verletzt hat am Knie. Er konnte jetzt eben dann gestern schon wieder voll trainieren. Und es scheint auf jeden Fall eine Option zu sein, dass er spielt. Aber, das hatten wir auch im letzten Podcast schon kurz angeteasert, die Colts haben sich tatsächlich dazu entschieden, nach einem Training Philip Rivers wieder zurück an Bord zu holen. Ja, Philip Rivers, ihr kennt ihn vermutlich alle vom Namen her noch. Das letzte Mal 2020 in der NFL gespielt. Ist 44 Jahre alt und ja, ein wenig eingerostet, logischerweise. Es gibt so ein paar Videos auf Twitter, da kannst du gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, Dominik. Aber Es ist schon wahnsinnig witzig, das Ganze zu sehen. Kann euch allen auf jeden Fall nur empfehlen, euch mal die Pressekonferenz anzugucken. Die ist wirklich hilarious, also man kann gut mitlachen. Und man könnte eben meinen, dass es so einfach so ein Stand-up da gibt auf der Pressekonferenzbühne. Also super witzig und man weiß aber nie so genau, ob es wirklich gerade NFL-Football ist, über den wir hier reden, oder ob das doch alles irgendwie nur ein großer Hoax, großer Scherz ist. Genau, aber ja, dein Eindruck, Dominik, was denkst du, wer wird am Wochenende gegen uns starten? Wird es überhaupt einen Starter geben? Und wie siehst du die Quarterback-Situation der Colts?
Ja, es ist irgendwie die Frage, die wir uns alle gerade stellen, oder auch in der NFL. Es gibt ja jetzt irgendwie noch nicht so den einen klaren Bericht, dass es jetzt ganz sicher das eine oder das andere wäre. Ich glaube schlichtweg, weil man sich in Indianapolis auch nicht ganz sicher ist, was wirklich passieren wird. Aber ich meine, allein der Fakt, dass du einen Quarterback holst, der jetzt mehrere Jahre wirklich, also der bald 4 Jahre nicht in der NFL ein Spiel gespielt hat, auch wirklich nicht mehr so fit aussieht und jetzt von einem Tag auf den anderen vielleicht der Starter sein könnte, sagt, glaube ich, relativ viel über die Situation und vielleicht auch über den Verzweiflungsgrad der Colts aus. Nein, das ist schon schön umrissen mit der Situation allgemein gerade. Und auch für einen Außenstehenden ist es lustig, aber ich habe mir zwischenzeitlich auch, als du gerade darüber gesprochen hast, nochmal gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich Colts-Fan wäre? Gerade mit dieser Season, die ja doch super stark war und sehr, sehr gut angefangen hat. Und klar, es ist lustig, es hat so einen gewissen Witz, das Ganze, aber irgendwo ist es dann fast schon eher ein bisschen, ja, bedauernswert, würde ich fast schon sagen, dass die Colts jetzt in dieser Situation, denn ich meine, das beste Beispiel war ja der Trade für Sauce Gardner, der hat gezeigt, was sich die Colts dieses Jahr zutrauen, was die Pläne sind. Die haben ja alles auf eine Karte gesetzt, die haben so viel hergegeben für den. Die haben gerechnet damit, dass sie da einen Super Bowl Run machen. Also anders ist das ja nicht erklärbar, dass ich so einen Trade da forciere. Und dementsprechend, dass sie jetzt in diesem Moment dastehen und wir eher darüber lachen, wie lustig die Pressekonferenz von Philip Rivers ist und sich irgendwie gefühlt jeder freut, den wieder zu sehen oder sich fragt, was kann der Mann noch? Und überall ist Instagram voll mit Memes und ja, es ist irgendwie, ich bin da zwiegespalten. Ich will mich ehrlich gesagt nicht festigen. Ich glaube jetzt nicht, dass es den einen Starter geben wird, der ganz, ganz klar da in Stein gemeißelt sein wird. Es kann der eine oder der andere sein. Ich denke doch, dass wir Philip Rivers aber irgendwie am Wochenende sehen werden. Das ist so mein Instinkt, mein Gefühl. Dafür ist auch diese Reaktion einfach viel zu schnell gewesen und viel zu, ja, wie soll ich sagen, da hat sich schon vieles überschlagen. Und man hat ja von Riley Leonard auch gehört, dass er nicht unbedingt so happy ist damit. Also er hat es jetzt nicht so gesagt, aber er wurde ja gefragt, mehr oder weniger, wie denn die Situation ist. Und dann eigentlich eher geantwortet, ja, er konzentriert sich auf sich, er spielt das jetzt runter. Und klar, der hat jetzt auch keine NFL-Erfahrung in dem Sinn. Ich finde, er hat jetzt nicht so schlecht gespielt im letzten Spiel. Und ich verstehe dann schon ein bisschen die Ernüchterung, wenn man dann einen über 40-jährigen Philip Rivers mit, ich weiß nicht, wie vielen Kindern aus dem Ruhestand holt, was natürlich nichts zur Sache beiträgt. Aber man hat schon wirklich das Gefühl, da ist der Dad, der jetzt dasteht und den Jungen nochmal zeigt, wo es lang geht. Und ich meine, die Colts, die haben eine sehr solide Saison gespielt. Und ich glaube, das ist das, was sie bis vor kurzem eben so erfolgreich gemacht hat. Und ich denke, das wird der Hintergrund sein, warum man hier irgendwie versucht, so viel Sicherheit und so viel Konstanz wie möglich ins Team zu bringen, halt in diesem Moment in Form von Philip Rivers, weil einem ja auch gar nicht so viel übrig bleibt. Trades gibt es ja im Moment nicht mehr. Die Deadline ist jetzt auch schon vorbei.
Ja.
Und dementsprechend wird man sich wahrscheinlich auf diese große Stärke dieses Jahres, diese Konstanz, sie sind ein sehr, sehr abgerundetes, well-rounded Team, wie man auf Englisch so schön sagt. Und ich glaube, das wollen sie sich so ein bisschen zurückholen und beziehungsweise bewahren im Team.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Hätte halt den Eindruck, dass, also ich meine, was soll Leonard anders sagen als genau das, was er gesagt hat, ne? Aber ich hätte so grundsätzlich den Eindruck, dass sie Rivers halt vielleicht auch zurückgeholt haben, um einfach für den Rest der Saison jemanden zu haben, der Leonard so ein bisschen coachen kann, ihm noch was mitgeben kann, neben den eigentlichen Coaches und vielleicht halt eben so ein bisschen Sparringspartner im Training ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt Rivers den Rest der Saison starten lassen. Das sind ja immerhin dann auch noch die 4 Spiele jetzt in der Regular Season plus dann auch noch, die ja immer noch nicht ausgeschlossen ist für die Colts, immer noch ein möglicher Run in den Playoffs. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass sie den 44-jährigen Mann da irgendwie noch 5, 6 NFL-Spiele starten lassen. Da wird Leonard auf jeden Fall seine Snaps bekommen und ich kann mir eben gut auch vorstellen, dass es geteilte Verantwortung da gibt. Ja, und man sich da auf unterschiedliche Spielsituationen versucht, unterschiedlich einzustellen.
Aber es ist dennoch eine interessante Frage, was wollen die Colts dieses Jahr überhaupt noch? Also was ist überhaupt ihr Ziel irgendwo? Weil sie waren vor kurzem noch an der Spitze der AFC und jetzt sind sie eigentlich gerade mal noch so ein knappes Playoff-Team und du musst halt die Spiele jetzt gewinnen. Oder du sagst, okay, wir werden dieses Jahr eh nicht mehr so weit kommen. Was eben trotzdem dieser Move für mich sagt was anderes aus, ist, dass ich schon irgendwas erhoffe und irgendwie jetzt den jemand handeln wollten.
Auf jeden Fall.
Gibt es die Möglichkeit, dass nicht diese Woche, also diese Woche passiert sicherlich nicht, aber dass vielleicht irgendwann in Zukunft Anthony Richardson doch nochmal früher zurückgeholt wird von IA und vielleicht doch noch irgendwie spielen wird? Ich weiß es nicht. Also ich weiß derzeit eh keiner. Man muss ja auch dazu sagen, Daniel Jones Vertrag läuft nach dieser Season aus. Also die wissen auch nicht, was sie auf Quarterback nächstes Jahr machen werden. Also es ist eine interessante Zeit für die Colts und ich glaube auch wirklich ein interessanter Punkt, Wendepunkt gegen sie zu spielen. Also vor ein paar Wochen habe ich mir deutlich mehr Sorgen gemacht. So viel muss ich jetzt schon vorwegnehmen. Ist jetzt ein ganz anderer Punkt als noch vor ein paar Wochen und dementsprechend ein interessantes Match, was uns da erwarten wird.
Ja, ich sehe ich 100% genauso. Ist natürlich einfach auch so ein Faktor, natürlich, wenn dann der Starting Quarterback wegbricht, der, wie gesagt, eine wirklich gute Saison gespielt hat. Die Colts haben natürlich einfach ein überragendes Laufspiel mit Jonathan Taylor und einer sehr starken Offensive Line davor. Das wird natürlich auch dann so ein bisschen der Schlüssel, dass wir das eben stoppen müssen. Und letztendlich ist es da natürlich auch Aufgabe des Quarterbacks, das mit umzusetzen, aber da hat er halt nicht diesen aktiven Part wie im Passspiel. Und ich würde vermuten, dass das eben uns auch wehtun kann. Aber ich würde genauso sagen, das Spiel ist einen guten Tacken leichter geworden in dem Moment, so blöd das klingt, aber in dem Moment, in dem sich Daniel Jones verletzt hatte.
Ja, leider. Muss man ehrlich soweit sagen, es ist aus neutraler Perspektive. Es ist natürlich als Seahawks-Fan, denkt man sich besser, habe ich jetzt das Matchup als vor ein paar Wochen, aber ist natürlich schade, gerade bei so einem Spieler, der ja, das muss man schon erwähnen, weil wir hätten es wahrscheinlich viel ausführlicher erwähnt, wenn er noch spielen würde, doch einen enormen Trend nach oben gemacht dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wollen wir zu den Matchups gehen und dann mal reingucken?
Gerne, ja.
Dann fangen wir doch direkt an mit der Colts O-Line und Jonathan Taylor gegen die Seahawks Front 7. Vielleicht einleitend, die Colts sind mit 0,1 EPA per Play und einer Rush Success Rate von 47% die wohl beste Laufoffense der Liga. Im Vergleich ist die Passing Offense nur in Anführungsstrichen Platz 9 mit 0,15 EPA per Play. Und Jonathan Taylor hat bereits über 1300 Rushing Yards. 5,5 Average Yards per Rush und 16 Touchdowns erlaufen, hat eine PFF Rushing Grade von 85,4 und wird neben JSN auch als einer der Hauptkandidaten auf den Offensive Player of the Year gehandelt. Und das sagt natürlich schon einiges, wenn man dann die JSN-Performance daneben sieht. Jonathan Taylor ist mit über 800 Yards after Catch ein wahnsinniges Biest, auch was explosive Plays angeht. Und diese 800 Yards after Catch, das sind mehr als die Bengals, die Titans, die Steelers und die Raiders als gesamtes Team haben. Und sich mal wegtun. Ja, und neben Jonathan Taylor als einfach wirklich sehr dominantem Spieler ist es eben auch eine super O-Line. Was hast du für einen Eindruck vom Colts Rushing Game bisher gewonnen diese Saison? Wie schätzt du das Ganze ein?
Ich meine, die Zahlen sprechen schon mal einiges und muss man sagen, das unterstreicht einfach auch nochmal die Leistung von ihm. Also jetzt, das passt ja alles zusammen. Also wenn du mir das vorliest und mir sagst, okay, wo sie überall vorne liegen und wie gut Jonathan Taylor ist, das passt einfach zu dem zusammen, was man auch am Feld sieht. Und ja, man kann darüber diskutieren, natürlich immer, wie viel Anteil hat die O-Line, wie viel der Running Back am Run Game, aber Fakt ist, Jonathan Taylor gehört auf jeden Fall zu den besten Running Backs der Liga momentan, ganz unabhängig von diesen großartigen Stats. Es ist aber eben auch die O-Line, die so gut spielt und das merkt man auch. Das war ja auch in den vergangenen Seasons schon so ein bisschen ein Trend, dass die Colts O-Line in der Liga doch als einer der besseren bekannt war. Umso mehr freut es mich, man hört es wahrscheinlich raus, ich komme ja aus Österreich, dass Bernhard Reimann in der O-Line der Colts so einen guten Job macht. Der ist ja gebürtiger Wiener und sehr coole Sache, dass der da in der Colts O-Line wirklich dazu so einem Anker geworden ist auf Left Tackle. Und natürlich dann andere große Namen wie Quentin Nelson, den man irgendwie nie vergisst. Der ist immer da, das ist immer so dieser O-Line-Name auf Guard, den jeder im Kopf hat. Tano Bortolini auf Center ist auch sehr, sehr stark. Und das ist alles in allem einfach auch eine der besten O-Lines der Liga. Und ich glaube, das zeigt, wenn du wirklich eine gute Line hast und einen überragenden Running Back, was du dann rausholen kannst. Also es bringt weder nur einen guten Running Back etwas zu haben, noch nur eine gute O-Line, wobei man aus einer guten O-Line schon viel rausholen kann. Aber diese Kombination aus einem der besten Spieler auf Running Back und dieser O-Line, die ist schon extrem, extrem gefährlich. Und ich bin schon gespannt, wie sich die Seahawks darauf einstellen werden und wie sie im Endeffekt auch aussehen mit die Defense. Das ist jetzt mal so ein richtiger Härtetest, was das Run-Game betrifft. Also wenn du das meisterst, trotz dieser ganzen Verletzung oder gerade in Anbetracht dieser Verletzungslage, wird man sich ja noch mehr auf das Run-Game vermutlich fokussieren. Bin ich schon gespannt, wie sehr die Seahawks Defense da dagegen halten kann. Aber ich bin da prinzipiell ja optimistisch, weil die es ja immer schon gut ausgesehen hat. Und gerade auch, was so Goal-Line-Situationen angeht, waren die Seahawks Defense ja auch oft wirklich überragend und hat damit Jonathan Taylor und der Colts O-Line definitiv einen ebenbürtigen Gegner. Und das wird auf jeden Fall eines der Matchups sein, dass die Colts gewinnen müssten, um mit den Seahawks vermutlich mitzuhalten. Also ich sage mal so, wenn das Run-Game am Wochenende nicht funktioniert aus Sicht der Colts, dann denke ich, wird es auch über die Luft nicht reichen. Aber wenn man da den Grundstein legen kann, ist das wie in allen anderen Spielen, die wir die letzten Wochen über besprochen haben. Es gibt immer einen Weg, gegen jedes Team der NFL zu gewinnen. Und das wäre so das, was die Seahawks unterbinden müssten, damit es dann nicht zum Upset kommt. Weil ich glaube, wir sprechen wahrscheinlich beide von einem Upset, wenn Indianapolis gegen Seattle diese Woche gewinnen würde.
Das ist definitiv so. Und du hast schon vollkommen richtig gesagt, dass das sicherlich einer der Wege zum Sieg für uns ist. Wenn du es schaffst, eben das Laufspiel insofern einzuschränken, dass du nicht konstant Yardage dir fängst, dann bist du ja schon sehr weit. Und dann wirst du den Quarterback, wer auch immer dann da steht, nachher auch einfach dazu zwingen, Bälle zu werfen, die er eigentlich sonst nicht werfen würde, wo entweder die Erfahrung fehlt beim Rookie oder die Mechanik fehlt beim etwas eingerosteten 44-Jährigen. Genau, und das wäre natürlich das Traum-Szenario eigentlich, dass du es schaffst, eben den Lauf wenigstens einzudämmen und so eben den Quarterback dazu zwingst, Plays zu machen, die er sonst eigentlich nicht machen würde. Für mich ist extrem wichtig, dass Ernest Jones weiter dabei bleibt, als ein bisschen Head der Linebacker und auch innerhalb der Front Seven als total wichtiger Mann ist er da eben, also sowohl in der Koordination, Spielzugkoordination, als auch dann auf dem Feld als sicherer Tackler total wichtig. Plus die natürlich wirklich in überragender Form sich befindenden Defensive Tackles, das denke ich, sollte dann auch ausreichen, um eine wirklich starke Einheit auf der anderen Seite vielleicht nicht zu dominieren, aber eben in Schach zu halten. Und das reicht dann wahrscheinlich schon. Ist natürlich für die Seahawks auch schön, mal so eine Herausforderung zu haben, dass sie auch mal ein bisschen was anderes sehen. Sind aktuell an die bestgerankte Lauf-Defense auch, deswegen treffen da die beiden quasi besten Teams aufeinander und dann bin ich wirklich mal sehr gespannt, wie sich das dann entwickeln wird.
Vor allem, wenn du dir ganz kurz noch eingeworfen den Schedule, also wenn du dir ansiehst, die letzten 3 Wochen waren ja allesamt Niederlagen für Indianapolis und ja. In keinem Match hat es Jonathan Taylor geschafft, über 100 Yards zu laufen. Das höchste Spiel war noch gegen die Texans mit 85 Yards und klar, er hatte auch sonst Spiele, wo er nicht diese 100-Yard-Marke geknackt hat, aber trotzdem ist es interessant, dass er nach einer 244 Rushing-Yards-Performance gegen die Falcons in Woche 10 nach der Bye-Week kein einziges Spiel mehr hatte mit über 100 Yards und auch zeigt, wie abhängig trotz eines gut spielenden Daniel Jones und vielen anderen funktionierenden Teilen in diesem Team, trotzdem dieses Laufspiel, das sich halt in den Stats von Jonathan Taylor dann zeigt, wie wichtig das für das ganze Team ist und wie sehr sie ihren ganzen Erfolg auch darauf aufbauen und der damit einfach extrem verknüpft und verbunden ist.
Ja, spricht aber natürlich auch dafür, dass du vielleicht einfach ein bisschen mehr Videomaterial jetzt mittlerweile gesammelt hast, ein bisschen besser weißt, wie die Offense ja, funktioniert im Wesentlichen. Das ist natürlich auch die Steilvorlage dann letztendlich für das Team rund um Mike McDonald, da Antworten zu finden, auf bestimmte Snaps, Formationen und ähnliches. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal weiter gucken auf das nächste Matchup. Da haben wir aufgeschrieben den Seahawks Pass Rush eben gegen den Colts Quarterback. Das dann das sich anschließende Matchup letztendlich. Es ist nämlich egal, welcher Quarterback nachher startet, er bekommt es eben mit der besten Defense der NFL zu tun. Was grundsätzlich immer schon mal ein denkbar ungünstiges Szenario ist, egal ob du jetzt Rookie Leonard bist oder eben Alterspräsident Rivers. Und die Entscheidung eben Rivers zu holen, zeigt auch einfach nochmal die Unsicherheit, wie weit man eben es mit so einem Rookie schaffen kann. Ja, die Colts O-Line ist extrem stark im Runblocking, das hatten wir eben schon mal angedeutet. Da sind also, du hattest eben die drei schon angesprochen, ne? Bartolini, Nelson und Reimann sind jeweils in der Top 10 ihrer Positionsgruppe. Aber ist auch eine überdurchschnittliche Pass-Blocking-Offense. Offensive Line und die gute Performance von Daniel Jones wurde eben auch dadurch ermöglicht und wird auch einem neuen Quarterback tendenziell in den Rücken ein wenig freihalten können. Was für mich so eine Frage ist, ist natürlich, wie viele Snaps haben die Quarterbacks mit dem Center trainiert und gibt es da gegebenenfalls eine Gefahr von Fumbles? Aber jetzt leg du gerne mal los, was denkst du zu dem Matchup Seahawks Pass Rush gegen Colts Quarterback?
Ja, also ich meine, gleich anschließend dann das Thema mit der O-Line. Ich meine, nicht nur wie viele Snaps hatten sie jetzt im Endeffekt mit dem Starting Center, sondern im Endeffekt mit der gesamten Starting Offense, weil kannst natürlich gute Targets haben, die Colts dieses Jahr definitiv im Team haben, aber es braucht auch die Abstimmung. Ich meine, man muss ja nur in die Seahawks-Kreise schauen. Rashid Shaheed hat auch nicht in Woche 1 eingeschlagen. Das liegt nicht daran, dass er ein schlechter Spieler ist oder so, sondern dass sich ein Quarterback auch mit seinen Receivern erstmal zurechtfinden muss. Und gerade, ich komme wieder auf den alten Mann Philip Rivers zurück mit 44 Jahren, der hat jetzt wirklich auch mehrere Seasons einfach nicht gespielt und da wird es dann schon zu beobachten sein, wie gut die eingespielt sind. Und noch ein Riley Leonard bekommt das Rookie nicht dauernd die Snaps mit der ersten Offense, logischerweise. Also sehe das Problem nicht nur bei der O-Line, da definitiv auch, aber eben auch bei den Receivern. Ich meine, interessant auch mit dem Center, wir haben es ja auch bei den Seahawks gesehen, als Oliver Timi reinkommen musste vor ein paar Wochen, wie sehr das gleich auch anfällig sein kann. Also das ist definitiv eine gute Beobachtung von dir, aber ich würde auch gerne über die Waffen nochmal ein bisschen sprechen, die Colts in ihren Reihen haben. Und das ist für mich doch ein bisschen die Überraschung im Team, abgesehen davon, dass sie so gut performen, ist, dass einfach ihre Targets auch gut funktionieren. Ich meine, das ist eine sehr ausgeglichene Unit, wenn man sich das ansieht. Die haben erstmal einen Alec Pierce, der wahrscheinlich so seine Breakout-Season dieses Jahr hat, den man schon kannte so, aber mehr oder weniger nur als dieser Speedstar bekannt war, der, weil es ist nach den meisten Yards momentan sogar im Team hat, also Receiving Yards jetzt, abgesehen von einem Jonathan Taylor, der natürlich für den Lauf so viel schon dieses Jahr gemacht hat. Michael Pittman, der überraschend gut ist, der ja auch schon zwischendurch jetzt echt nicht mehr so gehypt war. Und Tyler Warren auf Tight End, der ja Rookie First Round Pick ist und da definitiv schon viele Vorschusslorbeeren hatten. Die haben alle circa 700 Receiving Yards schon. Und das zeigt eben so diese Konstanz dieses Teams. Es gibt nicht diesen einen Superstar, der alles macht. Es gibt verschiedene Typen, die eben so verschiedene Aufgaben haben. Also das ist auch sowas, was mir dieses Jahr schon aufgefallen ist und was sich auch ganz gut durch Stats belegen lässt. Also Tyler Warren, eben der Rookie Tight End, der First-Round-Pick, ist eher so diese sichere Anspielstation. Der hat erst zwei Drops, was ja doch für einen Rookie, würde ich sagen, ein ganz guter Stat ist. Also die wirklich nur auf seine Kappe gehen. Und was ganz krass ist, er hat 7 Yards after Catch im Schnitt. Und das ist Platz 7 unter allen Wide Receivers und Tight Ends in der Liga. Also wenn der den Ball fängt, macht er im Schnitt nochmal 7 Yards nach dem Catch. Und das ist, wenn man ihn sich ansieht, er ist jetzt nicht dieser Speedster oder sowas, ist das schon sehr, sehr beachtlich. Und da lässt er doch wirklich einige große Namen hinter sich. Und dann hat man eben noch Alec Pierce, das ist so der Mann für die wirklich tiefen Pässe, für die weiten Bomben. Und der hat halt über 20 Yards Average pro Catch. Also das auf den gilt's aufzupassen. Also der ist jederzeit einfach für ein Big Play bereit. Und Michael Pittman, der jetzt eben so ein bisschen wieder zurückgekehrt ist, ein bisschen zu, wie ich sagen, zu dem, was am Anfang seiner NFL-Karriere war, weil da war er ja doch ziemlich gehypt auch. Das ist mehr so der Mann für die Touchdowns dieses Jahr. Der hat schon 7 Touchdowns auf seinem Konto. Also dementsprechend findet auf jeden Fall der Quarterback, der Starting Quarterback diese Woche, der Colts, wie auch immer es dann sein mag, verschiedene Anspielstationen vor, die verschiedene Dinge gut können. Allerdings, und ich komme nochmal zu dem Punkt zurück, weil ich es wirklich betonen möchte, man muss das halt auch einzusetzen wissen. Also es bringt natürlich nichts, dass Alec Pierce im Schnitt über 20 Yards macht, wenn sich der Quarterback nicht traut, so tief auf ihn zu werfen und die Abstimmung nicht mit ihm hat. Und klar, ein Michael Pittman fängt die Touchdowns, aber auch da gehört viel Koordination dazu. Deswegen bin ich gespannt, wie sehr sie sich gerade auf Tyler Warren verlassen werden. Gerade so Titans sind doch immer so die Lieblingsanspielstation von, Rookie-Quarterbacks oder Quarterbacks, die gerade im Spiel reinkommen müssen, weil sie eben oft so eine sichere Anspielstation auf wenige Yards sind. Also ich bin gespannt, was sie machen können, aber denke nicht, dass das jetzt die Season-High-Performance von einem von den drei werden wird.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Ich habe das eben schon mal angedeutet, ne, eigentlich der festen Überzeugung, dass sie es natürlich erst über das Laufspiel probieren werden, vor allem und vielleicht nur Pässe einstreuen, eher tendenziell kurze Pässe einstreuen werden. Und falls das aufgeht, dann vielleicht darauf aufbauen. Aber da ich schon der festen Überzeugung bin, dass das nicht aufgehen wird, weil die Seahawks da eben einfach ihren Mann stehen werden, dann würde ich eben auch davon ausgehen, dass es da nicht viel mehr an Passspiel gibt. Aber die Analyse auch total spannend, dass sie da auch so unterschiedliche Profile eben in ihren Reihen haben, auf die man eben auch an ganz unterschiedlichen Stellen aufpassen muss. Ne? Also Pitten ja dann sicherlich eher ein Kandidat für die Red Zone zum Beispiel.
Ja, genau.
Genau, ja. Jawohl, was hatte ich eben noch? Ja, ich glaube, wir haben sonst bei dem Matchup auch alles durch. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz Werbung und gucken uns dann das nächste Matchup an.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Ja, und da wollen wir uns dann natürlich auch nochmal die andere Seite des Balls angucken, die Seahawks Offense, beziehungsweise um spezieller noch zu werden, die Seahawks Passing Offense gegen die Colts Passverteidigung. Dann kann man sich natürlich immer mal als erstes die Secondary angucken, die bis zur Trade-Deadline schon eine überdurchschnittliche Secondary war. Dann kam noch Sauce Gardner dazu. Du hast es eben schon erwähnt, sehr teurer Trade für die Colts mit der sicherlich festen Überzeugung, dass man diese Saison den Run auf den Super Bowl machen könnte. Und jetzt ist es mit Sauce Gardner sicherlich eine der besten Units der NFL. Haben ein überragendes Safety-Duo mit Javarius Ward und Cameron Bynum, die beide zur Top 15 ihrer Positionsgruppe gehören, auch hervorragende Coverage-Skills mitbringen, sehr gut gegradet sind auf allen Plattformen. Ja, und der einzige Schwachpunkt scheint so ein bisschen Cornerback Kenny Moore zu sein. Mit knapp 0,05 zugelassenen EPA per Play über den Pass sind die Colts auf Platz 14. Aber schaffen es eben immer wieder, gegnerische Offenses zu limitieren. Das alles ist in den letzten drei Wochen so ein Tacken schlechter geworden, weil sie eben diese drei Spiele auch hintereinander verloren haben. Deswegen drückt es sich an manchen Stellen nicht mehr so ganz in den Zahlen aus, aber es ist wirklich eigentlich im Kern eine ziemlich gute Unit. Genau, und da ist natürlich die Frage dann, welchen Plan hat sich die Seahawks Offense rund um Clint Kubiak als Koordinator dafür zurechtgelegt, um damit zurechtzukommen. Und die Frage gebe ich direkt an dich weiter. Was vermutest du, wie lassen sich die Colts am ehesten durch die Luft schlagen?
Jetzt dachte ich, jetzt kommt die Frage, wie die Seahawks spielen werden, weil ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, was ich hier vermuten würde. Nein, allgemein durch die Luft schlagen können die Seahawks sowieso jedes Team, das haben sie dieses Jahr gezeigt. Ich glaube, es geht mehr wiederum, zu den Basics zurückzukommen, um gute Pass-Protection zu zeigen, Darnold die Zeit zu geben, dieses Selbstvertrauen, dass er wieder JSN und seine anderen Targets finden kann. Im Endeffekt waren die Seahawks bis vor kurzem wirklich immer überragend im Passspiel, gerade eben diese Kombination Darnold-JSN. Es waren halt immer diese Unsicherheiten dann und genau das ist halt ein Punkt, den ich auch wieder sehe. Der Colts Pass Rush ist vielleicht jetzt nicht so, so berühmt oder dass ich jetzt sagen würde, okay, das sind jetzt alles die großen Namen. Aber die sind schon echt stark und wenn du dir verschiedene Statistiken ansiehst, egal was, da sind sie überall relativ weit vorne mit dabei. Das ist zum Beispiel die sechsthöchste Pressure Percentage, sagt das schon ganz gut aus. Zeigt einfach, okay, die können konstant Druck bringen, die können das auch in Sacks umwandeln, die kommen zum Quarterback, die haben verschiedene Leute, die haben vielleicht eben nicht diesen einen Superstar, die haben jetzt nicht einen Myles Garrett, klar, das ist schon das Extrem, aber die schaffen es, zum Quarterback durchzudringen. Das ist eben so das Thema, mit dem die Seahawks, die sie ja so ein bisschen gestruggelt haben und wo sie so ihre Probleme hatten. Laiatu Lato zum Beispiel, der ist so der Spieler, der vermutlich da den meisten Impact im Moment hat. Das ist auch der Sack-Leader im Team mit 5,5 Sacks. Das ist jetzt keine überragende Zahl, aber prinzipiell, der kommt wirklich jetzt da, hat jetzt auch so seine Breakout-Season, war ja als Rookie noch nicht ganz so stark. Und zeigt jetzt, dass es verdient hat, auch in der ersten Runde des Drafts gedraftet zu werden. Dementsprechend, ich bin gespannt, ob die Colts es schaffen, zu Darnold durchzukommen, ob Kubiak vielleicht eher einen besseren Plan hat, was die Pass-Protection angeht, als was wirklich das Passing-Scheme betrifft, weil ich denke nicht, dass das das Problem ist. Also wir müssen es eher irgendwie schaffen, dann halt die Zeit und vor allem das Selbstvertrauen zurückzugeben und eben zu schauen, dass wir da die Fehler einfach reduzieren und einfach unser Spiel herunterspielen. Also die Colts sind ein gutes Team, die sind eben sehr abgerundet auf jeglicher Position. Die haben jetzt auch noch Sauce Gardner dabei, aber die sind auch ein bisschen bis zum gewissen Grad gebrochen, muss man sagen, leider im Moment. Auch nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch eben wegen diesen 3 Niederlagen in Folge. Und da einfach mit den Basics nicht groß Ski und ich weiß nicht was, sondern einfach easy spielen. Und dann bin ich doch optimistisch, dass JSN wieder ein besseres Spiel haben kann, auch wenn die DBs da so stark sind. Aber ich bin trotzdem, ich möchte auch Frage zurückwerfen, ein bisschen in den Raum werfen. Siehst du, also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass die Colts Defense so viel besser wäre, seitdem Sauce Gardner da wäre. Also ich so mitbekommen habe, klar, er ist sehr, sehr gut und die Secondary ist sicherlich überdurchschnittlich schon davor gewesen, jetzt noch weiter oben anzusiedeln. Aber für mich persönlich, was ich mitbekommen habe, hat das jetzt nicht diesen ausschlaggebenden Punkt gebracht. Also ich habe jetzt seit Sauce Gardner jetzt nicht das Gefühl, dass sie so viel besser sind. Oder hast du da irgendwas anderes mitbekommen, sage ich mal, aufgeschnappt von außerhalb der Colts-Bubble?
Nee, das würde ich jetzt nicht zwingend so sagen, aber er gewinnt halt einfach seine individuellen Duelle, ne? Und das ist, macht dann die Defense vielleicht letztendlich natürlich auch als Unit besser, aber das hilft halt einfach in der Situation. Du kannst sie natürlich eben dann auch gegen einzelne spezielle Receiver oder einzelne Konstellationen stellen und dadurch eben einen Vorteil dir schaffen. Also ich würde annehmen, dass tendenziell eher ein Outside-Corner, aber würde annehmen, dass er deswegen es nicht so häufig mit JSN zu tun hat. Aber gegen Shahid zum Beispiel würde ich vermuten, dass er tendenziell häufiger das Duell gewinnen würde zum Beispiel. Ne? Und das nimmt uns dann einfach, oder könnte uns einfach auch eine Option nehmen. Da bin ich gespannt drauf. Er ist aber ja auch verletzt, deswegen müssen wir sowieso nochmal abwarten,
ja, genau.
Ob er überhaupt spielen kann. Du hattest eben auch nochmal das Thema Pass Rush angesprochen, auch natürlich sehr spannend. DeForest Buckner ist diese Woche wieder von Injured Reserve runtergekommen. Ich weiß gar nicht, ob er formell noch drauf ist. Er ist auf jeden Fall designated to return.
Genau, ja.
Hat jetzt limited trainiert und könnte natürlich da auch nochmal eine Rolle spielen. Gerade im Pass Rush auch sicherlich einer der besseren Spieler bei den Colts und könnte da natürlich auch nochmal Impact haben. Das lässt sich aber alles gerade noch ein bisschen schwer sagen, weil die Colts eben erst diesen einen Injury Report diese Woche hatten. Wir nehmen übrigens Freitagabend auf, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und deswegen müssen wir da einfach noch schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber du hast im Endeffekt aus meiner Sicht vollkommen richtig gesagt, dass es dann eher darum geht, eben Darnold Zeit zu kaufen. Das sind die einzelnen individuellen Duelle bei Seahawks O-Line gegen die Line der Colts oder auch andere Formen von Pressures durch Blitzes oder ähnliches, um dann eben danach exekuten zu können, weil du in den einzelnen Matchups vermutlich individuell noch stärker besetzt bist und im Scheme auch einfach bisher die ganze Saison Antworten gefunden hast auf Probleme, die dir geboten wurden.
Jetzt möchte ich dich aber nochmal zurückfragen. Denkst du wirklich, dass sie dann versuchen werden, wenn JSN im Slot spielt, ihn mit Kenny Moore zu covern? Also weil du das vorhin so kurz auch angeschnitten hast, dass er vielleicht, was heißt Schwachpunkt? Ich meine, er galt jetzt schon mehrere Seasons auch als einer der stärkeren reinen Nickel-Corner. Ich meine, statistisch auch so, wenn man sich so seine Grades ansieht, eben die sind ja vielleicht nicht ganz so gut oder sticht nicht ganz so heraus. Ich frage mich aber trotzdem, gibt es jetzt endlich mal ich würde das gerne mal sehen, so richtig dieses Mid-Traveln, wie man das eben nennt, mit JSN, ob das mal ein Team macht, weil bisher kommt es gar nicht so viel vor und ich würde mich interessieren, ob sie da vielleicht, wenn Sauce Gardner fit wäre, irgendwie einen Plan hätten oder ob die Colts einfach, sag ich mal, stumpf ihr Spiel runterspielen oder ob sie versuchen, ein bisschen was anders zu machen als sonst.
Also ich weiß nicht, wäre ich ein NFL-Defensive-Coach, dann würde ich doch diese Frage anhand der Teams stellen, die es bisher probiert haben. Ne? Und dann, bis auf das Spiel vor 2 Wochen, hat er es in jedem Spiel geschafft, irgendwas rund um 100 Yards zu produzieren, mindestens. Und dann würde ich mir vielleicht schon angucken, ob ich nicht mal versuche, was anders zu machen als die anderen Teams und mittraveln und einen dezidierten Man-to-Man Coverage-Spieler in der Verteidigung zu haben, ist vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen.
Aber es passiert irgendwie trotzdem nicht ganz. Und das finde ich,
es passiert trotzdem spannend. Nicht, genau, ja.
Also ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, die irgendwie belegen würde, wie oft da jetzt jemand wirklich mit JSN das Spiel lang mitgeht. Aber es fällt auf, dass es eben nicht so passiert. Vielleicht hat man aber auch die Angst, dann eben schematisch zu viel geschlagen zu werden. Weil
ich würde das auch vermuten. Du nimmst dir halt einfach andere Optionen dann auch, wenn du es immer tust. Und ja, es ist, ja, also so eine NFL-Defense ist natürlich auch ein wenig komplexer, als wir das hier vielleicht ja, in der Lage sind, runterzubrechen, ne? Weil auch Plays sich oft entwickeln von keine Ahnung, einer Zone-Coverage hin zu einer Man-Coverage und andersrum. Ja.
Aber der Weg, JSN zu schlagen dieses Jahr, war es, Sam Darnold unter Druck zu setzen. Das muss man einfach mal nochmal betonen. Und ich glaube, da liegt auch wirklich das Potenzial einer Defense. Da würde ich vermutlich, bevor ich JSN irgendwie dauernd in die Triple Coverage stelle, lieber viele Blitzes schicken, Darnold und die O-Line verwirren, bevor ich wahrscheinlich mich darauf zu sehr zu fokussieren. Weil im Endeffekt, selbst in der Double Coverage hat er die Bälle gefangen. Also insofern ist das wahrscheinlich sowieso nicht das Rezept zum Erfolg. Und ich bin dann immer Woche für Woche gespannt, was so die Defenses auspacken, wie sehr sie sich an den Vikings orientieren, die immer noch, finde ich, das beste Spiel hatten gegen uns.
Auf jeden Fall.
Und dementsprechend gespannt abzuwarten, zudem die Colts Defense ja schon einen guten Job dieses Jahr gemacht hat, wie sehr sie sich da vielleicht auf die Seahawks einstellen können.
Ja, ich meine, wir können es nicht vorhersehen. Wir haben da eine Idee zu vermutlich. Ich würde schon vermuten, dass sie es eben versuchen, auch über die Coverage zu richten, weil sie dann im Pass Rush dann doch vielleicht nicht so stark aufgestellt sind wie andere Teams, auch vielleicht auch konzeptuell nicht so mega stark aufgestellt sind. Aber wir werden es sehen. Man kann das natürlich auch schlecht voraussehen. Genau. Hast du sonst noch irgendwas zu den Matchups zum Spiel?
Nein, ich glaube, wir haben das ganz gut umrissen. Es ist wahrscheinlich, wie gesagt, wie wir vorhin betont haben, wahrscheinlich der günstigste Zeitpunkt, gegen sie zu spielen, so leid es uns tut, weil mag man natürlich nie, dass irgendwie das gegnerische Team dadurch so geschwächt ist, aber es spielt den Seahawks in die Karten und es ist dann langsam schon ein sehr wegweisendes Spiel, wenn man sich den Output ansieht, Richtung Playoffs dann gehend, und ein Spiel, das man jetzt umso mehr nochmal gewinnen muss, wenn man sich die Situation des Gegners ansieht.
Das ist definitiv so. Und dann können wir vielleicht noch zu einem letzten Punkt kommen. Das wäre die, was sonst eben noch zu beachten gilt, das wäre die Wettersituation. In Seattle und Umgebung hat es in den letzten Tagen extrem geregnet. Rund um die Stadt gibt es überall im Pacific Northwest enormes Hochwasser und es droht leider auch eine Flutkatastrophe. Wir denken natürlich an alle Betroffenen und hoffen auf das Beste. Für die Seahawks heißt es aber, dass sie mal ausnahmsweise auch drin trainieren mussten, weil das Wetter eben so schlecht war in den letzten Tagen, und auch für Sonntag ist weiterhin Regen angesagt. Das kann natürlich auch nochmal Impact aufs Spiel haben, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Passspiel geht, weil es schwieriger ist, den Ball durch die Luft zu befördern, wenn er rutschig ist und so weiter. Vielleicht mehr Chancen auf Fumbles und Ähnliches.
Ja, vor allem interessant, die Colts spielen ja bekannterweise im Lucas Oil Stadium, das ja doch in der Regel oftmals ein Dome ist. Und ich finde es immer interessant, wenn ein Team wie die Seahawks, die es gewohnt sind, die Hälfte ihrer Season eben auf jeden Fall nicht in einem Dome zu spielen, eher sogar mehr Freiluft, weil ja auch andere Teams Freiluftstadien haben und die es gewohnt sind, schlechtes Wetter zu haben, wie sehr dieser Vorteil sich dann auch widerspiegelt, ob man sagt, okay, die Colts, die sind vielleicht dann zu sehr schön Wetterspieler, sage ich jetzt einfach mal, und sind es gewohnt, einfach mit sehr kontrollierten Umgebungen ihr Spiel runterzuspielen und eben nicht so sehr beeinflusst von Wetterbedingungen in der Regel, und dadurch jetzt bei diesem Spiel umso mehr. Also finde ich immer interessant, so den Vergleich.
Ja, es war auch immer so, dass das Playoff-Heimspiele in Green Bay ja alleine schon deswegen zugunsten von Green Bay ausgegangen sind, weil es halt minus, keine Ahnung, wie viel Grad waren. Genau. Bin ich auch gespannt, wie sich die Colts dann so schlagen werden in der Regenschlacht, die da vermutlich ausgerichtet wird. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir mal ins Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, da gibt es natürlich zu sagen, dass das Spiel am Sonntag, den 7.12., das stimmt überhaupt nicht. Das ist das falsche Datum gewesen. Sonntag, den 14.12. 14. Ja, um 22.25 Uhr stattfinden wird. Es ist ein Heimspiel in Seattle, Westküstenzeit, also der späte Slot. Übertragung gibt es über The Zone im Game Pass. Das Spiel war zuerst auch bei RTL NFL angekündigt, wurde dann aber gewechselt gegen ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, welches genau. Es passierte nach der Verletzung. Also ich vermute, dass das eine Auswirkung hat und dass man bei RTL nicht damit rechnet, dass es besonders spannend werden wird. Das würden wir uns natürlich auch wünschen. Wenn man auf die Wettquoten guckt, sind die Seahawks mit 3,5 Punkten nur Favorit, also relativ knapp. Das ist quasi nur der Heimvorteil. Fand ich ganz interessant, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, stimmt, ja.
Genau, und dann müssen wir natürlich noch tippen und ich würde dir mal den Vortritt überlassen, Dominik.
Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal Gedanken gemacht, jetzt nach unserer Analyse auch nochmal, ich habe mir heute kein Ergebnis aufgeschrieben, ich versuche es aber ein bisschen herzuleiten, ich denke, die Colts werden schwer haben zu scoren, glaube aber dennoch, dass Jonathan Taylor einfach gut genug ist, um da auch mit der O-Line zusammen irgendwie indirekt zumindest über Field Goals Punkte aufs Board zu bringen oder durch den ein oder anderen Touchdown. Ich sage jetzt mal, die Colts kommen am Ende auf 16 Punkte und die Seahawks auf 27, dass sie da doch einen deutlicheren Sieg ausfahren können, als die Wettquoten es vielleicht vorhersagen.
Okay, ich würde ähnlich wie du argumentieren wahrscheinlich, weil ich auch vermute, dass sie die Colts es schwer haben werden, aufs Board zu kommen. Ich glaube, die Seahawks-Defense hat auch einfach wirklich in den letzten Wochen gezeigt, was sie drauf hat, gerade gegen limitierte Offenses. Und deswegen würde ich auch sagen, dass sie weiter in der Lage sind, die Offense sehr stark zu limitieren und tippe deswegen auf ein 3-27.
Okay. Das ist hart, ja.
Was soll ich sagen? Es ist halt, ja, das kommt bei den Colts kommt alles zusammen, bei den Seahawks funktioniert weiterhin ziemlich vieles ziemlich gut. Und ich glaube, dass ich kann mir tatsächlich halt vorstellen, dass das letzte Spiel wird, was die Seahawks gewinnen vor den Playoffs. Aber ja.
Umso wichtiger, dass das jetzt kein Upset wird, weil nach der Prediction möchten wir nicht nochmal auf den Podcast zurückkommen, falls die Seahawks aus irgendwelchen Gründen immer dieses Spiel verlieren sollen.
Ja, das stimmt wohl. Aber man lernt wieder optimistischer zu werden, man lernt wieder den Seahawks mehr zuzutrauen. Das ist natürlich auch ein wirklich schönes Gefühl.
Das war schön, ja.
Auf jeden Fall. Ja, dann lasst uns abrappen. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Abend. Euch allen ganz viel Spaß am Sonntag, wenn ihr das Spiel guckt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Doppelfolge. Da werden wir sowohl über die Recap des Spiels sprechen, als auch über die Preview auf das Rams-Spiel, das ja schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist. Und genau. Dann verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown,
Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.